Ja, schönen guten Tag. Freut mich sehr, dass doch einige Leute hier zusammengekommen sind zu dieser seltsamen Idee, Geheimdienste abzuschaffen. Mein Name ist Padelun, ich bin von Beruf Künstler, habe zusammen mit Rena Tangens eine Galerie 84 in Bielefeld eröffnet, die heißt Art d'Ameublement. Das geht zurück auf Erik Satie, ein Künstler, der Hintergrundmusik geschrieben hat, also wirklich Musik für den Hintergrund, der man nicht zuhören soll, der man nicht applaudieren soll, die einfach helfen sollen, dass Menschen sich in einem Raum angenehmer aufhalten können. Wir haben seit 1987, da haben wir einen Verein gegründet, der heißt Jetzt Digitalcourage, hieß früher Föbut e.V. Wir haben versucht, die Prinzipien von Erik Satie, wir haben häufiger Stücke von ihm aufgeführt, in einem entsprechenden Ambiente, versuchten wir in die moderne elektronische Kommunikation zu integrieren. Wir haben 1989 eine sogenannte Mailbox, überall auf der Welt hieß sowas BBS, Bulletin Board Service, in Deutschland hieß sowas Mailbox, aufgebaut, haben damit schon eine Vernetzung gemacht, in der in etwa in Deutschland, ich sage jetzt mal 92 etwa, 1 Million Leute drin auch gearbeitet haben. Das ging so völlig an den Medien vorbei. Als wir unser System eröffneten und das öffentlich machten, kam zu uns die örtliche Zeitung, die Kaufleute fragten, ob sie das kaufen können. Und ich sagte, boah, ist ja toll, dass ihr da auch was machen wollt. Sie sagten, nein, wir wollen es stilllegen. Sie haben das sofort als Konkurrenz gesehen. Entsprechend war auch die Reaktion der Medien auf so ein großes Netzwerk wie das Cerberus-Netzwerk. Es gab weitere, Fido, Mausnetz, ähnliche, über die nie wirklich berichtet wurde. Wir haben uns intensiv mit Kommunikation beschäftigt. Das ging so weit, dass wir ab 92 das UN-Embargo und das gegen Jugoslawien etwas unterlaufen haben, kommunikativ. Es war nämlich so, dass während des Krieges die Telefonnetze zwischen den verschiedenen kriegsführenden Ländern unterbrochen waren. Und ein Mitglied von uns, Erik Bachmann, hat dann über den Umweg Bielefeld, ins Ausland konnte man telefonieren, haben wir ermöglicht, dass die Leute elektronisch kommunizieren konnten. Und das war auch das erste Mal, dass wir sehr heftig damit konfrontiert waren, zu hinterfragen, was kommuniziert wird und wie es kommuniziert wird. Das eine, was ich gelernt habe, war, in Krisengebiete sendet man nicht verschlüsselt, weil das die Leute gefährdet, weil die dann nicht standrechtlich erschossen werden können, weil sie könnten ja Spione sein. Also haben wir in den PGP-Standard, den wir damals weiterentwickelt hatten, zu OpenPG auch eingebaut, einen Header nicht verschlüsselt antworten oder senden, der ganz wichtig ist. Zweitens haben wir gelernt, dass jede noch so kleine Information, auch Nicht-Information, für geheimdienstliche und militärische Auswertung interessant sein kann. Also, wir brauchen 10.000 Decken in Zagreb, bedeutet, vermutlich gibt es dort ein Flüchtlingslager. Also, kann man dann den Transport zum Beispiel angreifen, wenn man mehr Chaos verursachen möchte. Vorher schon hatten wir mit Geheimdiensten zu tun, weil wir uns schon von Anfang an im Chaos Computer Club engagiert haben. Und damals speziell nach dem NASA-Hack, war schon klar, dass der Club unter Beobachtung steht. Also Rena kennt das auch, wenn MAD-Leute hinter einem herlaufen, wenn man mit jemandem spazieren geht. Wir haben uns also da sehr früh dran gemacht, hatten selber auch den Effekt bei uns bemerkt, dass wir eine gewisse Paranoia entwickelt haben. Also speziell jemand Nettes kommt dazu, arbeitet viel, sofort ist der Verdacht da, na, für wen arbeitet der. Bis wir dann eines Tages witzigerweise in der FAZ ein kleines Bonmot fanden von einem Freiherrn von E-Ötfes, das da sagte, sei vorsichtig, wem du vertraust, sei noch vorsichtiger, wem du misstraust. Seitdem sind wir nicht mehr so paranoid und die ganzen Geheimdienstmitarbeiter um uns herum sind die gute Arbeit erledigen. Nein, nicht wirklich, aber das hat uns sehr geholfen, gesund zu bleiben, dieses Zitat. Weil, was wir auch erleben, die Leute um uns herum, die in diesem Thema mitarbeiten, wer ein bisschen von der Digitalcourage-Arbeit mitbekommen hat, wir sind nicht so die Leute, die den ganzen Tag an irgendwelchen Papieren und juristischen Auswertungen sitzen, sondern uns geht es darum, die Menge der Menschen mitzunehmen in den täglich zu erledigen demokratischen Freiheitskampf. Das meine ich jetzt gar nicht lustig, sondern das meine ich ganz ernst, weil ich sehe, dass eine Demokratie sich jeden Tag neu erfinden muss, jeden Tag neu bestätigt und jeden Tag neu erkämpft werden muss. Ganz klar, gestern war die Verabschiedung des BND-Gesetzes. Also auch da sehen wir, wie ein Stück Demokratie abgebaut wird und das einfach so von Leuten, die sich selber als Demokraten ansehen und da auch tolle Vorträge drüber halten können, ein Abbau der Demokratie einfach mal mit verabschiedet wird. Geheimdienste abschaffen. Ich komme jetzt mal zum Thema. In den Räumen der Humanistischen Union, also im Haus der Demokratie und Menschenrechte, sich ein Kreis getroffen hat von Leuten, die zum Thema Geheimdiensten arbeiten wollten, war ich etwas überrascht, weil um mich herum saßen Leute, die überhaupt nicht mehr auf die Idee kamen, Geheimdienste abschaffen zu wollen. Das wurde einfach als Fantasterei abgetan. Das würden auch Mitglieder von speziell den größeren Organisationen, die am Tisch saßen, auch nicht mitgetragen werden. Ich fand das schockierend, weil ich dachte immer, genau dafür sind so Leute wie wir da. Also wir machen keine Realpolitik, wir sitzen nicht im Bundestag, wir müssen keine Kompromisse machen, wir sitzen auch nicht an der Regierung und haben Angst, dass uns das Land unterm Hintern weg explodiert. Wir sind die, die solche Forderungen aufbringen müssen und auch dafür sorgen müssen, dass man daran auch arbeitet und Überlegungen macht. Ich hatte dann hinterher so ein bisschen den Eindruck, da war ein Kreis von Leuten, die sagen, wir wollen endlich, dass die Menschen sich an Gesetze halten, und zwar alle, auch wenn sie für einen Geheimdienst arbeiten. Das war mir einfach zu wenig. Ich bin dann weitergegangen in meinem Kopf und habe mir überlegt, wenn ich diese Forderung habe, also ich habe tieferes inneres Gefühl, dass ich es einfach unmöglich finde, dass Leute mir hinterher spionieren, und sei es auch nur dadurch, dass ich per Massenüberwachung alle meine Bewegungen, Daten, Kontobewegungen, meine Reisedaten, mein Kaufverhalten in irgendwelchen Datenbanken liegt und dann zur Auswertung bereit liegt. Zumal ich einen Satz in meinem Kopf habe, den ich in der Zeit, als ich intensiv mit anderen Leuten im Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung gegen die Vorratsdatenspeicherung gekämpft habe, mal gefunden habe, der Satz von Kardinal Richelieu, der dann mal sagte, geben Sie mir 10 Zeilen, die der bravste Mann, den Sie kennen, geschrieben hat, und ich werde in diesen 10 Zeilen etwas finden, um ihn hängen zu lassen. Und das ist sehr, sehr wahr. Alle, die Twitter, Facebook aus dem Zusammenhang gerissene Zitate kennen und wissen, was daraus erwachsen kann, wenn man nicht den Hintergrund kennt und was eigentlich gesagt wurde, weiß, wie brutal sich eine Meinungsmacht gegen einen einzigen Satz, den man gesagt hat, auswirken kann. Der Schutz, den wir genießen durch das Grundgesetz, das geschaffen wurde in Zeiten, als es der Krieg noch gar nicht so lange her war, als dieses Land wirklich unsicher war, wo Leute völlig entwurzelt, heimatlos, mit Traumata durch die Gegend zogen, wo die Mordrate immens hoch war, wo es Schwarzmärkte gab, wo man wirklich aufpassen musste, wenn man auf die Straße ging. In dieser Zeit haben sich Leute zusammengesetzt und haben nicht geschrieben, Sicherheit ist das höchste Gebot, sondern sie haben es angefangen mit, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie haben Recht auf Asyl reingeschrieben, obwohl sie gerade sahen, was das bedeutet, wenn viele Leute das Land überschwemmen, egal wo sie gerade herkommen, seien es Deutsche, seien es Leute aus Polen, seien es aus Italiener oder Ähnliches. Das heißt, wir haben ein Grundgesetz geschaffen, wo Leute noch unter dem Eindruck des Dritten Reiches gesagt haben, so ein übergriffiges Regime darf nie wieder möglich sein. Und was Übergriffigkeit bedeutet, ich bin sicher, einige hier in der Runde wissen das, aber sicherlich außerhalb etwas der intellektuellen Kreise kennen wir einige Leute, die Traumata davon getragen haben, wie auch immer, auch in unserer Demokratie sich völlig schräg behandelt fühlen und die wissen, wie weh es tun kann, wenn man von Gesetzen einfach zurechtgestutzt wird, ohne sich wirklich artikulieren zu können oder überhaupt das System dahinter zu verstehen. Ich möchte nicht überwacht werden. Ich möchte nicht, dass meine Daten irgendwo gespeichert werden. Und zwar völlig egal, ob ich jetzt ein böser Mensch bin oder ein guter. Wenn ich böse Sachen mache, habe ich noch ein gewisses Verständnis für. Aber in der Form, dass gegen mich ermittelt wird, also rechtsstaatlich, Ich hatte mal einen Polizisten, Landeskriminalamt Hannover, der mir sagte, auf der CeBIT, da warst du dabei, wissen Sie, ich finde ganz toll, was Sie als Ihre Arbeit machen, weil ich bin Ermittler, nicht Überwacher. Und ich möchte kein Überwacher sein. Ich möchte nicht, dass meine Kinder in einer voll überwachten Welt aufwachsen. Ich möchte aber ermitteln können, wenn ich es brauche. Das heißt, rechtsstaatlich, mit einem klaren Vorgang. Nicht schon mal grundsätzlich alles mal mitnehmen, was irgendwie da ist, weil könnte ja sein, dass jemand mal falsch geparkt hat oder einen Feuerlöscher im Kofferraum hatte. Ich finde das sehr wichtig, auch das sich zu verinnerlichen, was das eigentlich bedeutet, jetzt nicht mehr ein Mitarbeiter pro 65 Einwohner als IM oder Stasi-Offizier zu haben, so war in etwa das Verhältnis, sondern wo wir jetzt quasi, ich sage jetzt mal 1:1, du fandst das jetzt nicht so treffend, aber 1:1 einfach alles mitgescannt wird, wir alle permanent unter Beobachtungsdruck stehen. Als jemand, der gerade gestern eine große Aktion mitgemacht hat vor dem Bundestag, wir haben ein paar von diesen Schildern, habt ihr ja gesehen, von denen, die da draußen stehen, hatten wir etwa 1200 vom Bundestag gestern aufgebaut. Das haben wir vor einer Woche Leute gebeten, ein Demoschild, ihren Namen und ihre Stadt mitzuschicken und ein Foto von sich, um Gesicht zu zeigen gegen Geheimdienste. Und ich finde es erschreckend, wie wenig Leute sich getraut haben, das wirklich zu tun. Also auch ganz viele haben einfach kein Foto geschickt. Da habe ich dann immer so einen Twitter-Eierkopf und einen Smiley reingesetzt, weil Leute nicht mehr glauben, in einem freien Land zu leben, in dem man einfach auch sagen kann, ja, ich will keine Geheimdienste und da unbeschädigt für bleiben. Ich finde das grauenvoll, diesen Eindruck zu haben, dass Leute diese Furcht haben, die ich selber nicht habe. Ich bin sehr glücklich, in Deutschland zu leben. Ich möchte das einfach mal ganz klar sagen, weil wir können hier frei arbeiten. Wir sind seit, weiß nicht, über 30 Jahren, kriegen wir für unsere kritische Arbeit Preise und Ehrungen und Auszeichnungen. Es wird uns nicht immer leicht gemacht. Wir arbeiten hinter Glas, kein Panzerglas, freies Sichtfeld, Schussfeld. Man könnte uns abhören, alles. Uns geht's gut. Wir haben nicht das Problem wie Leute in Moskau, die dann mehrmals schon zusammengeschlagen wurden, wie zum Beispiel Boris Reitschuster von Focus, der mal Moskau-Korrespondent von Focus war. Uns geht es hier sehr gut und ich bin ganz sicher, dass wir auch dieses Uns geht es gut nutzen müssen, um ganz klar zu machen, wie Freiheit aussieht, wie ein Leben ohne Überwachung aussieht, damit auch das Abstrahlwirkungen auf andere Länder hat. Wenn wir anfangen, unsere Demokratie und Freiheit abzubauen, können wir sicher sein, dass es in anderen Ländern noch sehr viel schneller und rapider geht. Das ist also auch eine gewisse Verpflichtung, die wir haben als Leute, die in Deutschland leben. Geheimdienste. Warum will ich die eigentlich abschaffen? Man kann ja sagen, na ja, die sind irgendwie für die Sicherheit. Und das ist auch das, was ich immer wieder höre. Also die arbeiten gegen Terror, was übrigens noch nicht so lange ist. Die waren eigentlich mal dafür da. Vielleicht eine Vorbemerkung, ich spreche von den Geheimdiensten, das ist ein bisschen populistisch. Natürlich müsste ich eigentlich unterscheiden zwischen MAD, BND, Verfassungsschutz oder Ähnliches. Ich mache das jetzt mal als ein bisschen größeres Fass auf, weil es dann leichter wird und in einem Stunde Vortrag oder ein bisschen weniger, wir wollen ja noch diskutieren, gehe ich nicht auf Vereinzelungen ein. Ich gehe auch ganz bewusst nicht auf einzelne juristische Punkte ein oder auf das, was gestern in diesem komischen Gesetz beschlossen wurde und warum das schlechter oder besser ist. Das interessiert mich nicht. Ich will die abschaffen. Nämlich, mein Eindruck, den ich bekomme, ist, sie sind völlig nutzlos. Also, wenn ich mir angucke, auch wie schwer es ist, für unseren NSA-Ausschuss überhaupt so herauszuarbeiten, ob es überhaupt eine Leistung gab der Geheimdienste, finde ich das schon spannend. Und auch, wie schwer es ist, überhaupt zu einer Kontrolle zu kommen. Also, dass sie geschwärzte Papiere bekommen und Ähnliches, finde ich, geht gar nicht und führt dazu, dass ich sagen muss, in einer Demokratie und nicht Diktatur darf sowas in der Art und Weise nicht sein. Sie laufen aus dem Ruder. Wir haben die NSU-Geschichte auch an der Backe und für auch diverse Ausschüsse und einen Gerichtsprozess laufen. Ich denke, dass das auch ganz klar sagt, dass Geheimdienste eher eine Gefahr sind, denn dass sie uns wirklich helfen. Wenn ich mir Zeitungsmeldungen anschaue, wo Geheimdiensttipps dazu geführt haben, dass Schlimmes verhindert wurde, Ich sage jetzt mal, zu Dresden sage ich noch nichts, da ist die Zeit noch nicht lang genug her, dass rausrecherchiert worden ist, dass das auch keine Geheimdienstleistung war, sondern irgendwelche anderen Gründe hatte. Wenn ich es Bonmot-mäßig bringe, sage ich, bisher haben die Geheimdienste die Zünder geliefert für die Täter, jetzt liefern sie anscheinend noch den Sprengstoff mit. Aber ich will dem nicht vorgreifen, was da noch rauskommt bezüglich Dresden und die laufenden Verschwörungstheorien, die sich natürlich aufdrängen über wichtige Zeugen, die dann in der Zelle erhängt aufgefunden werden, möchte ich auch nicht weiter kolportieren. Aber ich denke mal, dass wir zumindest in uns ein, sagen wir mal, nicht so gutes Gefühl haben, was das bedeutet, dass wir nicht unbedingt glauben, dass da alles sicher und korrekt abläuft. Ich halte Geheimdienste für nutzlos. Vielleicht zur Erinnerung. Ich bin so mein persönlicher Hintergrund von meiner Jugendzeit war ich Punker. Ich lebte in Berlin. Damals war man ziemlich überzeugt, dass es bald einen Atomkrieg geben wird und wir alle tot sein werden. Und damals waren Geheimdienste vor allen Dingen dafür da, im Ost-West-Konflikt, wie sich das so schön nennt, die Anheizer zu sein. So habe ich es zumindest empfunden. Es gab Spionage, Gegenspionage, es gab tolle James-Bond-Filme, 007 mit der Lizenz zum Töten, also die Erlaubnis, einfach jemanden umzubringen, ohne dafür Haftung genommen zu werden. Also diese wunderschöne Ein-Mann-sieht-Rot-Geschichte. Ich weiß nicht, wer den Film kennt, Ein Mann sieht Rot, es war ein großer Erfolg, jemand, der einfach dann mal die Leute alle umgenietet hat, die seine Frau und, ich glaube, Tochter getötet haben, die auch in der Bevölkerung immer gut ankommen. Tatorts, ne? Was finden die Leute toll, wenn die sich über Gesetze hinwegsetzen und alles kriegen können? Also diese Allmachtfantasie, die über die Medien in die Zuschauer mit hineintransportiert wird und die jetzt auf die Geheimdienste eben reflektiert werden. A, sind sie nicht allmächtig. Ich halte sie für ziemlich kleinkariert sogar. Und ich muss sagen, an den Stellen, wo ich dann mal Sachen oder Auswertungen gesehen habe von Geheimdienstlern, war ich entsetzt, wie knalleblöd sie sind. Letztes Beispiel, die Bewertung des Verfassungsschutzes zu den Leuten, die Flüchtlingshilfe gemacht haben. Da sind alle Linke, die den Staat vorführen wollten, wie scheiße er ist. Ich weiß nicht, wer das wahrgenommen hat. Das lief jetzt gerade durch die Twitter-Medien. Als dann die Mauer fiel, gab es so eine Situation, ich weiß nicht, wer alt genug ist, um sich noch dran zu erinnern, wo wir wussten, ja, dann brauchen wir jetzt ja auch keine Geheimdienste mehr. Es gibt ja diese Mauer nicht mehr. Im Chaos Computer Club haben wir dann gewitzelt, mal schauen, was sie sich für eine neue Aufgabe suchen. Das war die neue Aufgabe, weswegen wir unbedingt Geheimdienste brauchen, war das Thema organisierte Kriminalität. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert. Das war dann völlig klar, wir brauchen Geheimdienste wegen der offenen Kriminalität. Wir stellten fest, dass das da auch nichts groß passiert. Also im Bereich OK haben wir jetzt nicht gesehen, dass es irgendwelche großen Erfolge gab. Und mit 9/11 war dann klar, Geheimdienste sind ganz notwendig gegen Terrorismus. Ich habe nie verstanden, wie man auf diese Konklusion kommt, weil wenn 9/11 was gezeigt hat, dann dass Geheimdienste versagen, dass sie das überhaupt nicht verhindern können und dass sie auch für die Auswertung der Sachen, die zum Teil bis heute unklar sind, was passiert ist, haben die nichts beigetragen. Sorry, ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommen kann, dass Geheimdienste gut für Terrorbekämpfung sind. Ich weiß, dass es Fantasien gibt, also wenn wir alle Geldflüsse kennen, dann wissen wir auch, wo was lang geht. Kann ich drüber verhandeln, kann ich drüber reden, aber ich glaube nicht, dass das Geheimdienstaufgabe ist. So. Wobei, eine Zäsur möchte ich noch machen. Ich vernachlässige jetzt mal ein bisschen das Trennungsgebot zwischen Geheimdiensten und Polizei, aber ich weiß, dass das da ist und ich weiß, dass das wichtig ist. Ja, also denkt das im Kopf immer ein bisschen mit. Nicht alles, was ich sage, ist wirklich bis zu Ende durchdacht, sondern es ist ein Konzept. So, dann gibt es noch etwas. Genau, da hatte ich schon angesetzt. Wenn ich was über Geheimdienste mitbekomme, dann kriege ich das oft in der Art und Weise mit, dass Geheimdienste eigentlich die sind, je nachdem von welcher Seite aus man sie betrachtet, die man Terroristen nennt. Also Absetzen von missliebigen Machthabern, also wer weiß noch, wie der Nahostkonflikt eigentlich entstanden ist. Im Zweifelsfall empfehle ich dazu die Sendung von der Anstalt, die das sehr gut dargestellt haben. Dann würde ich dann mal eher sagen, also Geheimdienste, wenn sie was tun, dann wird die Scheiße eher größer. Schmidt-Ehnbohm übrigens, du warst mit ihm in einer Sendung, sagte dir off Kamera, bei Geheimdiensten geht es dann maximal, wenn sie noch sinnvoll sind, um Wirtschaftsspionage. Das hat man jetzt im BND-Gesetz gerade ausgeschlossen, explizite, das Wort taucht auf. Das heißt aber nicht, dass die USA nicht weiter oder Großbritannien, also Big Five, weiterhin einfach Industriespionage machen und entsprechende Ketten zu verwerten. Das ist aber auch das Einzige, was ich sehe, was nutzvoll ist, allerdings leider nicht für Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaat, sondern nur für eine kleine Gruppe von Leuten, die Macht und Geld haben. Und das finde ich, dafür braucht es keine Geheimdienste. Die sollen sich ihre Informationen anders besorgen. Ein ganz wichtiger Punkt noch, warum ich glaube, dass man Geheimdienste abschaffen muss, ganz egal davon, was ich jetzt aufgezählt habe, ist, wir haben 2016. Wir haben eine fast komplett digitalisierte, vernetzte Welt. Da ist es nicht mehr notwendig, dass ich 65 Leute pro, einen Stasi oder IM habe, pro 65 Einwohner meines Landes, um zu Erkenntnissen zu kommen, die im Regen mit hochgeschlagenem Kragen stehen und mit Nachbarn reden, Sachen aufschreiben und weiterreichen. Ich habe heute die Möglichkeit, vom Schreibtisch aus mit einem Knopfdruck an Daten zu kommen. Ich kann einfach ein Catch-all machen und alles mitnehmen. Wenn wir genau hingucken, welche Gesetze alle durchlaufen auf deutscher und auch auf EU-Ebene, PNR-Geschichten, also Passenger Name Records, also die Deutsche Bahn fängt jetzt an, ihre Tickets, Online-Tickets, kann man nur noch mit einem Personalausweis, mit einem amtlichen belegen, dass man die richtig gekauft hat. Was bedeutet das? Herr Pofalla ist dabei, ist jetzt eine Behauptung, die ich sage, ist nicht unterlegt, aber ich nehme mal den Namen Pofalla. Pofalla ist dabei, auch die Bahn in ein PNR-Unternehmen umzuwandeln. Na, mit Check-in, und das wird kommen, weil jetzt werden die Leute schon mal dran gewöhnt, dass man für ein Online-Ticket auch immer einen Ausweis braucht. Kaum jemand kauft sein Ticket mittlerweile anders. Wer mal zumindest im ICE fährt und das sieht, sieht, dass der fast alle ein Online-Ticket haben oder die etwas klügeren eine Bahncard 100. Weil dann fährt man noch fast anonym, wenn die Gesichtserkennung noch nicht installiert ist. Das heißt, Geheimdienste sind in einer digital vernetzten Welt zu gefährlich. Wenn sie tatsächlich irgendeinen Nutzen haben, will ich nicht ausschließen, vielleicht weiß ich nicht alles, wenn sie tatsächlich einen Nutzen haben sollten, ihnen diese Macht zu geben, auf alle Daten zuzugreifen, das geht nicht, das kann man nicht mehr geheimdienstlich machen. Das ist einfach vorbei, die Zeit der Geheimdienste. Eine Bevölkerung, eine Regierung darf Geheimdienste nicht mehr zulassen. Deshalb müssen sie abgeschafft werden, abgewickelt werden, zumindest rebootet werden, zumindest neu durchdacht werden, inklusive der Aufgabenbeschreibung. Ich habe mir tatsächlich in den letzten 2 Jahren den Spaß gemacht, Politikerinnen, wenn ich sie dann getroffen habe, zu fragen, liebe Frau Leuthauser-Schnarrenberger, wo waren denn Geheimdienste nützlich in der Zeit, als sie im Amt waren? Also ihr persönlich gar nicht, sie hatte da überhaupt keine Info bekommen. Also sie ist Regierungsmitglied, ne? Also 4 Jahre lang. Gar nichts, aber sie sagte, naja, schon bei dem einen oder anderen Entführungsfall waren die vielleicht schon mal nützlich. Das ist die einzige belastbare Aussage, die ich habe. Das ist jetzt, ich bin kein Wissenschaftler, muss ich dazu sagen, ich bin Künstler, habe ich ja schon gesagt, aber ich würde gerne diese Frage noch weiterstellen. Wo sind sie tatsächlich nützlich? Es gibt einen, ich weiß immer nicht, ob das Kohl oder Schmidt war, der sagte, also sein Verhältnis zum BND ist, dass er die Berichte noch nicht mal liest. Ich weiß nicht mehr, wer von beiden das war, ich verwechsel das immer. Und insofern, wozu bezahlt jeder Bürgerin, jeder Bürger dieses Landes jedes Jahr 10 Euro, um sich Geheimdienste zu erhalten? Also wenn die nutzlos sind, Also dann würde ich doch lieber sagen, dann nehmen wir die 10 Euro und stecken die noch in unser Parlament, dass unsere MdBs bessere Büros und mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Also derzeit kostet uns, glaube ich, das Parlament 2,30 Euro im Jahr. Na, also einfach mal klar zu machen. Also wenn Konstantin Notz noch eine Truppe mehr hätte von, weiß nicht, 10 fitten Leuten, ich wüsste sogar ein paar, die ich vorschlagen könnte, was würde das für einen Fortschritt bringen? Und dann wäre auch diese Überforderung durch diese irrsinnigen Papierstapel, mit denen die umgehen müssen, vielleicht auch ein bisschen reduziert. Und vielleicht könnten dann sich Abgeordnete auch außerhalb ihres eigenen Themenbereichs mal mit Themen beschäftigen, statt nur abzuwinken. Also, nochmal ganz klar, 2016, digital vernetzte Welt, es darf keine Geheimdienste geben. So. Wenn ich sage, es darf keine Geheimdienste geben, heißt das aber nicht, es darf keine Abwehr geben. Natürlich braucht es eine Spionageabwehr, weil andere Länder werden jetzt mal noch nicht so schnell unserem Beispiel folgen, wenn wir sie denn abgeschafft haben. Es wird halt Angriffe geben. Auch die, denen müssen wir begegnen. So, dann kann man überlegen, bauen wir das BSI aus? Wie muss die Aufgabenbeschreibung aussehen? Gibt es vielleicht doch sinnvolle Abteilungen im Bundesverfassungsschutz, die man ein bisschen empowern kann, tatsächlich einige Broschüren von denen gegen Industriespionage vom BSI und vom Bundesamt für Verfassungsschutz sind jetzt gar nicht so schlecht, ist zumindest mal ein Anfang, aber ich glaube, um so eine Broschüre zu machen, bräuchten wir auch nur 3 Monate. Insofern ganz klar, es bedeutet nicht, dass ich in einem wehrlosen Staat leben möchte, sondern ganz klar, es muss entsprechende Security- und Sicherheitssachen geben. Aber das muss auch nicht unbedingt geheim, / clandestin erfolgen. Vielleicht der Unterschied, geheim bedeutet zum Haus gehörend. Geheimrat Goethe, es war ein kluger Mann, der seinem Fürst halt mit berichtet hat, was draußen los ist. Das musste er aber nicht clandestin machen, es war einfach klar. Es war halt jemand, der geht noch persönlich einkaufen oder schickt es immer in seine Dienstmarkt selber. Das heißt, eine Information braucht es schon. Und ich glaube nicht, dass eine Spionageabwehr komplett clandestin laufen muss. Ich glaube auch nicht, dass es unbedingt notwendig ist, jetzt überall in Regierungsbotschaften Abhöreinrichtungen und Spione unterzubringen. Ich glaube, das geht auch anders. Und ich glaube auch für das, wofür Geheimdienste auch standen, was sie gemacht haben, Informationen über andere Länder zu finden, gibt es auch andere Möglichkeiten. Ich saß in einem Podium in irgendeinem komischen Fernsehsender in Österreich mit lauter Geheimdienstleuten. Und das war Talk im Tower, also von diesem Red Bull-Mann betriebener Fernsehsender. Und das war ganz spannend. Ich saß dann begann den Satz, wozu Geheimdienste, wenn ich heute was über ein anderes Land wissen will, gucke ich. Und dann führte der ehemalige Leiter des Verfassungsschutzes Österreich meinen Satz fort in Wikipedia nach. Und das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber tatsächlich findet sich in Wikipedia mehr Informationen, als manche Geheimdienste haben. Also bis hin zu dieser komischen Insel im Mittelmeer, die zu den Amis gehört, da ist sogar der McDonald's noch eingezeichnet, wo der stattfindet, auf OpenStreetMaps zum Beispiel. Also so geheim. Das heißt, die Informationen kann ich mittlerweile auch auf eine andere Art bekommen. Ich will nicht sagen, dass Wikipedia das beste Medium der Wahl ist, aber man kann zumindest mitarbeiten. So, also ganz klar, es braucht eine Spionageabwehr, auch im Cyber-Bereich. Ich denke mir, das wäre ein guter Job für einige Leute, die ich kenne. Und auch da im Cyber-Bereich würde ich einfach mal sagen, braucht es auch nicht das große Geheimnis, weil was es an Tools gibt, ist ziemlich klar. Der einzige Unterschied ist, wer hat welche Tools zu welchen Skripten miteinander verbunden. Also für die meisten, auch wohl hier im Raum, ist IP-Technik und wie laufen Daten wahrscheinlich ein Buch mit 7 Siegeln. Da guckt man immer so ein bisschen komisch. Wenn man sich tiefer mit beschäftigen will, will man das eigentlich gar nicht. Ich bin jetzt auch nicht der Super-Experte, was IP-Technik betrifft, aber ich habe sie insofern so weit verstanden, dass sie im Grunde pippig einfach ist. Und dass tatsächlich die Tools, die es gibt, all überall auf der Welt entsprechend vorhanden sind, die man verwenden kann. Viel mehr als einen Dump oder eine Leitung anhören und was gucken, wie man was entschlüsseln kann, wenn es dann geht, ist es letztendlich nicht. Das heißt, sowas kann auch von Agenturen und Auftragnehmern erledigt werden. So. Jetzt komme ich mal dazu, wie wir vorgehen sollten. Abgesehen davon, dass es, also ich gehe mal gleich ins Große, natürlich braucht es dafür ein Vorbereitungsgremium. Ich habe gestern schon mal im Deutschlandfunk kurz im Vorgriff auf die Veranstaltung hier und als Ankündigung darüber berichtet, was ich mir da vorstelle. Normalerweise ist das so, wenn ich im Radio ein Interview gegeben habe und selber das Gefühl hatte, oh, es war ganz gut, kommen dann immer noch einige aus dem Büro, schütteln mir die Hand und sagen, oh danke, das war ja toll, eine schöne Gedankenanregung. Gestern dann nach der Deutschlandfunk-Sendung habe ich einen Satz bekommen, Sie finden den Weg hier alleine raus. Also macht euch auf was gefasst. Ja. Bitte?
Typisch große Medien.
Nein, überhaupt nicht. Es ist schon, also ich stelle mich hier hin als ein kleiner komischer Künstler aus Bielefeld mit einem kleinen Verein von 1300 Mitgliedern und fordere, da komme ich noch drauf, 2,7 Milliarden Euro. Das klingt nicht so realistisch. Aber ich finde, man muss das in den öffentlichen Raum tragen und drüber sprechen und überlegen, also sich den Gedankenraum einfach aufmachen, nicht nur vernünftig zu sein. Das sind im Moment alle, also auch die Leute im Bundestag, haben wahrscheinlich mit ganz vernünftigen Gründen dafür und dagegen gestimmt. Genauso wie hier ganz vernünftige Vorträge sind und ganz vernünftige Leute sich überlegen, was fantastische Forderungen sind, die man gar nicht erheben sollte. Ich sage, ich bin dafür da, auch fantastische Forderungen zu erheben. Also, wir schaffen ein Expertengremium, Juristinnen, Juristen, Menschenrechtler, weiß der Teufel, was man alles für braucht. Und kriegt die Rechte, sich sämtliche Gesetze, Verordnungen, Vereinbarungen vorlegen zu lassen, komplett ungeschwärzt, diese zu durchforsten und Handlungsanweisungen dann vorzulegen, wie dann Geheimdienste und entsprechende bilaterale, multilaterale Vereinbarungen aufzulösen sind. Kann man machen. Dauert nur eine gewisse Zeit. Und die bekommen tatsächlich alle Unterlagen aus allen Ministerien, involvierten Kanzleien, also ganz viele Gesetze werden ja auch mittlerweile von Großkanzleien ausgearbeitet. Dieses Gremium erarbeitet dann Vorschläge, welche Aufgaben tatsächlich sinnvoll sind, die man weitermachen sollte, und schlägt auch neue Träger und Verfahrensweisen vor. Dieses Gremium bekommt weitreichende Sondervollmachten, wird aber selbst auch natürlich, muss da auch eine Kontrolle stattfinden, und es muss komplett dokumentieren. Es hat also auch zum Beispiel Vollmachten, eine Durchsuchung zu machen im Kanzleramt. Also ich glaube, da wären einige sehr glücklich, wenn man das hinkriegen würde. Darf Beschlagnahmung vornehmen, auf, zumindest innerhalb des deutschen Landesgebiets. Das wird von der Vorbereitungsgruppe und auch dessen Befugnisse ausgearbeitet. Das Gremium... Ah ja, ich habe mir überlegt, wo das stattfinden soll. Es braucht ja viel Platz. Ich denke, das neue BND-Gebäude könnte man dafür nehmen. Ich fände das ein gutes Zeichen, wenn man dann gleich die Zäune entfernt, hat man schon mal klar gemacht, wo es lang geht. Das meine ich uns bitte ernst. Also ich finde das ganz nett. Ich sag mal, ich habe das jetzt nur über den Daumen gesagt. Einfach mal versuchen, groß zu denken. Wahrscheinlich braucht man sie für 1500 Menschen. 5 Jahre gebe ich dem. Also 5 Jahre ist nicht lang, eventuell muss das verlängert werden. Und ich habe da mal so ausgerechnet, Arbeitsplatzkosten, Personalkosten, 2,7 Milliarden Euro in 5 Jahren. Ist nicht viel dafür, dass man was Furchtbares los wird. So, dann ist vielleicht noch eine Sache ganz wichtig, dass alle Personen, die im Gremium arbeiten oder dem Gremium bezahlt oder unbezahlt zuarbeiten, auch nur Informationen liefern, wird Straffreiheit für alle früheren Leichen im Keller gewährt, sodass Geheimdienste kein Kompromat zur Verfügung haben. Sprich, es gibt eine Generalamnestie, obwohl Amnestie passt vielleicht auch. Das heißt, dass niemand aus diesem Gremium unter Druck gestellt werden kann, auch wenn sie, die Geheimdienste wissen, sie haben 2 Leute ermordet oder so. Das muss man sich einfach klar machen, weil sonst... funktioniert es nicht. Sonst geht es weiter, wie Frau Merkel im Bundestag, die da sitzt, während über das Thema Geheimdienste gesprochen wird, die Mundwinkel runter hat und die ganze Zeit ganz leise, ohne dass es jemand hört, sagt, mir sind die Hände gebunden, mir sind die Hände gebunden, mir sind die Hände gebunden. Dann kann man sich eben denken, woran das liegt. Wie bindet man die Hände einer Kanzlerin? Also das habe natürlich nur ich gehört, insofern ist das eine fast Fantasterei von mir. Aber wenn ich so mir gucke, wie Leute wie Peter Altmaier, wie Peter Tauber, die ich beide persönlich kenne, reagieren, freundlich bei uns anrufen und sagen, nein, leider haben wir keine Zeit für einen Termin, dann, ich wollte das auch schon an höherer Stelle vorbringen, dann mache ich mir meine Gedanken und ich glaube, das ist auch richtig, sich genau diese Gedanken zu machen. Also deswegen Amnestie. Weiterhin geht es darum, die Medien zu bitten, zugespielte Kompromate nicht zu verwerten. Mehr als eine Bitte darf das nicht sein, weil Medien sind frei, also die müssen auch berichten können, aber es wäre nett, wenn sie es nicht tun würden. So. Die politische Wirkung zum Außenverhältnis, was passiert denn dann? Also als das gerade sehr, sehr virulent war, hoffte ich, dass jetzt eine riesige Menschenmenge vor dem Kanzleramt steht und die Kanzlerin auffordert, die Geheimdienste runterzufahren. So, dass Frau Merkel zu Herrn Obama nicht nur sagt, ja, das geht ja gar nicht unter Freunden, sondern sagt, sorry, aber jetzt brechen wir mal gerade mal alle Verhandlungen ab, weil mein Volk steht mir auf den Füßen und tritt kräftig zu. Jetzt müssen wir gerade mal die Klappe halten und auch Dinge tun, die euch nicht gefallen. Ich bin sicher, da hätte Herr Obama auch Verständnis gehabt und die Leute hätten gesehen, da kommen wir jetzt nicht weiter, weil der Widerstand zu groß ist. Wie ihr alle wisst, hat dieser Widerstand nicht stattgefunden. Die Demo 2013, die wir gemacht haben, wo wir zusammen mit der Polizei riesig viele Leute erwartet haben und sie deswegen auch extra auf einen Riesenplatz gelegt haben, war erschreckend gering besucht. Es werden sicherlich einige Partner Deutschlands das nicht lustig finden, wenn wir sowas machen. Und es kann sein, dass Länder wie USA versuchen werden, Druck auszuüben, zum Beispiel über Sanktionen. Das muss man dann aber erstmal ertragen. Und ich denke, auch dem können wir ganz gelassen entgegensehen, weil wir sind nicht irgendein kleines, komisches Land, sondern wir haben immer noch einen Export- und Importmöglichkeiten, auch mit anderen Ländern, die uns sehr stabil machen, dass wir auch weiter als Handelspartner interessant sind. Also wenn die in den USA, sage ich jetzt mal als Beispiel, es gibt ja auch andere Länder, einfach sagen, ja, wir machen da jetzt Sanktionen, dann schneiden sie sich ins eigene Fleisch. Das muss man sich auch mal klar machen. Es ist nicht so, dass wir von den USA abhängig sind. Das ist schon eine Wechselbeziehung. Und ich denke auch, dass wir das als starke Demokratie mit starkem Rechtsstaat und dank Wirtschaftskraft gut genug gegen die Sanktionen abgesichert sind. Und eben, wir sind interessant als Handelspartner. Und dann wird ein bisschen Theatergewitter gemacht und dann wird es auch wieder gut sein. Und ich glaube auch, dass die Wirtschaft das mittragen würde, weil es auch in ihrem Interesse ist, also deutsche Wirtschaft, dass die Spionage heruntergefahren wird, weil sie sind letztendlich die Leidtragenden. Darüber, dass eben so viele Informationen, und da will ich auch mal sagen, dass der BND und Leute, die da was machen, überhaupt nicht wirklich ermessen können, was man aus den Informationen herauslesen kann, die sie weitergehen. Das gefällt der Wirtschaft sicherlich auch nicht und sie würden das durchaus mittragen, wenn das zumindest mit deutscher Hilfe nicht mehr passiert. So. Es ist jetzt eigentlich fast schon 3 Jahre zu spät, um das anzugehen. Eigentlich wäre das schneller besser gewesen, aber es ist nicht immer ideal. Und dann denke ich, ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, die richtige Dekade, um das anzustoßen und zu durchdenken, das auch weiterzutragen und vor allen Dingen im eigenen Kopf auch den Knoten zu lösen, der da sagt, Geheimdienste sind nützlich. Hinterfragt das auch für euch selber, hinterfragt das öffentlich. Fragt Leute, was nutzen die? Lasst euch aber nicht abspeisen mit Falschmeldungen. Also Sauerlandgruppe wird immer gern genommen. Da war es ganz wichtiger, nein, das war die Polizei, die da eingeschritten ist. Die CIA hat Zünder geliefert. Ne? Und so weiter. Wir haben einiges jetzt in den letzten Monaten mit Einsätzen gegen Muslime und Durchsuchungen und sowas erlebt. Alle sind auf freiem Fuß wieder. Das stand dann kleiner in der Zeitung. Da war nie was hinter. Also hinterfragt das, geht wirklich ernst damit um. Mag sein, dass das nicht das komplett fertige Konzept ist oder die richtige Idee. Ich will das gar nicht sagen. Ich bin in einem Alter, wo ich nicht mehr Recht haben muss, sondern mir reicht es, die Idee aufzunehmen, den Knoten im Kopf zu lösen, ob es nicht komplett anders geht, ob ich nicht vielleicht doch Recht habe, dass in der digital vernetzten Welt Geheimdienste nicht mehr sein dürfen, einfach weil sie zu gefährlich sind, weil sie eigene Machtkonglomerate sind. Und das möchte ich mitgeben. Und jetzt freue ich mich bei den restlich verbliebenen Leuten im Raum, wenn es noch nach Rückfragen vielleicht Zeit für eine kleine Diskussion ist. Ich gucke mal gerade auf die Uhr. 16.04 Uhr, also ein bisschen Zeit haben wir noch. 10 Minuten. Gerne.
Also ich finde es super spannend, was Sie sagen. Kann auch vieles mal mittragen. Ich überlege sozusagen jetzt aber an den Zahlen, sozusagen, was ist eigentlich für 10 Euro pro Person für Geheimdienste?
Allein für BND.
Achso, für BND, okay. Ich glaube, das Konzept, was Sie vorgestellt haben, ist theoretisch machbar, aber es ist kein billigeres Modell. Ich glaube, es würde sogar teurer werden. Weil wir eben, wie Sie selbst sagen, ja viel ins BSI und in die Spionageabwehr stecken müssen. Und vor allen Dingen dadurch, dass wir die Kooperation mit den USA dann aufkündigen müssten, würden wir sozusagen das, was die USA reinsteckt in diese ganze digitale Vorherrschaft, müssten wir mehr oder weniger selbst herstellen. Und das wäre sicher auch ein Impuls für unsere Digitalwirtschaft und kluge Köpfe. Aber es wäre eine richtige Geheimdienstwende, so im Sinne einer Energiewende, ein riesiges Investment und kein Sparprogramm.
Ja. Geheimdienstwende ist ein schönes Wort. Geheimdienstwende ist ein sehr schönes Wort, ja.
Ich hoffe, ich habe nicht was gehört oder missverstanden. Sie haben gesagt, 1500 Leute sollten sich dann mal darüber hermachen, über die Abwicklung des bestehenden Geheimdienstes. Haben Sie auch gesagt, wie diese Leute ausgewählt werden? Erste Frage. Und zweitens, wer soll dann über die Vorschläge, die 1500 Leute dann machen, eigentlich entscheiden?
Danke, das ist gut. Bei der Auswahlgeschichte, ich sagte noch, was wir brauchen, ist schon bevor das große Gremium da ist, wir brauchen eine Vorbereitungsgruppe. Auch die muss gut finanziert sein, damit genau solche Fragen gestellt werden. Die haben wir uns nicht gestellt, wir sind mit anderen Sachen wie gegen Vorratsdatenspeicherung sonst wie gut genug drin. Aber in dem Moment, wo der Gedanke kommt, das wirklich anzugehen, dann muss es diese Vorbereitungsgruppe geben. Sie muss finanziert sein, weil nebenbei geht das nicht. Also wenn ich mir meine Bürgerrechtsfreundinnen und Freunde anschaue, wir sind alle völlig außer Atem, was Treffen, Vorbereitungen und Ähnliches betrifft. Diese Gruppe braucht es. Die muss das mal vernünftig durchdenken, was ich jetzt hier mal eben runtergeschrieben habe. Rena.
Also eins ist klar, anders als der Geheimdienstbeauftragte, der da jetzt installiert werden soll durch das BND-Gesetz und der unabhängig genannt wird, aber von der Bundesregierung bestimmt wird, sollte das in diesem Fall nicht passieren. Also es kann nicht sein, dass die Exekutive sich selbst die vorgeblich unabhängige Kontrolle auswählt. Also da müssten wir ein anderes Verfahren finden, das ist sehr klar.
Ja. Wer soll die Vorschläge umsetzen, war noch eine Frage. Spannend, weil es gehört dazu, dass wir auch als Bevölkerung und auch als intellektuelle Gruppe entsprechenden Druck machen. Weil es geht nur mit der Regierung. Weil ich glaube nicht, dass wir eine kleine Revolution haben wollen, das Militär für uns interessieren, die das auch toll finden und das Kanzleramt besetzen, um an die Dokumente ranzukommen. Das wäre der falsche Weg, es wäre auch das falsche Signal. Ich möchte eine friedliche Abwicklung. Und dazu gehört, dass man sich auch regierungsseitig die Frage stellt, was nützen uns die eigentlich? Und derzeit den einzigen Nutzen, den ich habe, ist, Leute im Anzug mit Krawatte und Weste, so wie ich, die behaupten, sie haben da Geheimdienste, wirken noch ein bisschen mächtiger. Das ist ein Machtspiel. Kennt das schöne Beispiel vielleicht? Ein Kardinal oder ein Papst, ein sehr reicher Mann und ein Kaiser stehen beisammen. Bei ihnen ist ein Soldat mit einem Schwert und jeder dieser drei Leute gibt dem Soldaten den Befehl, die anderen beiden zu töten. Wer wird sich durchsetzen? Der, von dem der Soldat glaubt, dass er die meiste Macht hat. Und das ist eine Glaubensfrage. Und das ist eine Inszenierung. Das kann ich inszenieren durch Gebete, durch Kleidung, durch schwarze Autos, dadurch, dass ich behaupte, die Massen stehen hinter mir. Und deswegen wird es schwer sein, die Regierung selbst, wenn sie überlegt, was nützt die uns eigentlich, dazu zu kriegen. Aber ich finde, dass man, auch wenn man das mit dieser Machtgeschichte sich anguckt und sagt, hey, ihr seid nackt, nur weil ihr da einen komischen BND habt und könnt ihr auch nicht viel mehr machen. Ihr seid auch zumindest noch in unserem Rechtsstaat an Recht und Gesetz gebunden. Dann wird auch das nicht funktionieren. Und ich glaube, dass wir vielleicht dann in der Politik die Leute unterstützen sollten, von denen wir auch annehmen, dass es nicht nur geile Machtmenschen sind und sich schon durchsetzen, sondern ich finde ein Konzept ganz gut, gute Menschen zu unterstützen und denen in die Politik zu verhelfen und die zu unterstützen. Ich nenne mal ein Beispiel. Also ich mag zum Beispiel Jan-Philipp Albrecht sehr. Ich finde, das ist ein Mensch, ihr kennt den Film Democracy vielleicht, vielleicht kennt ihr ihn auch persönlich, das ist ein Mensch, der mich immer wieder erstaunt, wie freundlich er ist, wie klar er ist, wie er ganz anders als ich auch Kompromisse schließen kann, auch mit Axel Voss die Hand drücken kann und sich in den Arm nehmen kann. Axel Voss war der, quasi der große Gegner nach der Verabschiedung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Solche Menschen möchte ich mehr in der Politik haben. Und ich glaube, dann könnte es auch klappen. Das bedeutet aber auch, wir müssen überlegen, wie wir, welche Leute wir auch unterstützen und in Parteien haben wollen. Und uns von dem Machtmenschenkonzept mal vielleicht verabschieden. Und trotzdem lernen, auch mal wie Machtmenschen zu handeln. Ich habe das Gefühl, dass keine weiteren Fragen mehr kommen werden. Ich bin gerne auch per E-Mail, also meinen Namen findet man im Netz, er ist eindeutig, er ist insofern auch kein Pseudonym oder ich verberge mich nicht, sondern im Gegenteil, ich bin weltweit einmalig, zumindest vom Namen her, findbar. Ich habe eine E-Mail-Adresse, unser Verein hat eine E-Mail-Adresse, draußen liegen Informationen. Wir freuen uns über Unterstützung, Mitglieder und Ähnliches und ich freue mich über Rückmeldungen. Und ich werde das Thema nicht aus den Augen verlieren. Ich werde da immer so weiter auch ein bisschen mit einem Auge drauf gucken. Ich werde nicht meine ganze Kraft und Leben da reinsetzen, weil ich arbeite nicht gerne gegen Windmühlen. Aber ich bin schon hartnäckig dabei und möchte das weiter hinterfragt bekommen. Vielleicht zum Abschluss zwei Anmerkungen noch. Das eine ist, anderes Thema, Videoüberwachung. Videoüberwachung ist ein Instrument, von dem die meisten Menschen auf der Welt glauben, dass es nutzt. Ganz erstaunlich. Deswegen habe ich versucht, bei unseren ganzen Aktionen gegen Vorratsdatenspeicherung so das Videoüberwachung immer wegzulassen, weil da Leute nicht mitmachen. Die finden das ganz toll. Studien gegen Videoüberwachung sagen, Videoüberwachung ist nutzlos, sinnlos, keine Prävention, nutzt doch nicht mal in der Menge zur Aufklärung. Wo es nutzt, einmal um das auch klar zu sagen, wenn ich sagte mal, der Leiter des Videoüberwachungsprojekts in Leipzig, der Parkplatz vor dem Bahnhof, den sie mit Videokameras überwachen, da werden signifikant weniger Autos geklaut. Die Kollegen in Halle seien nicht glücklich darüber. So. Also es gibt auch einen Nutzen für Videoüberwachung, aber er ist gering, äußerst gering. Und da, wo die Leute glauben, dass es was nutzt, nämlich man läuft sicherer irgendwo lang, nutzt es nichts. Punkt. Trotzdem ist das völlig im Kopf. Bei einer Straßenaktion in Bielefeld, wo wir gegen Videoüberwachung demonstriert haben, also einen Infostand gemacht haben, sowas ist toll, Infostände, da trifft man viele Leute, die einem Dinge erzählen, die man nie hören wollte und muss dagegen argumentieren, das übt sehr gut. Kam ein Bekannter von mir vorbei, der in der Nähe des videoüberwachten Parks lebte und sagte, ich finde das toll, weil ich möchte, dass meine Tochter da sicher durchlaufen kann. Dann habe ich ihn gefragt, das war so eine Blitzeingebung, was möchtest du? Videoüberwachung oder Sicherheit. Und dieses Oder hat sowohl bei mir als auch bei ihm diese klare Verbindung einfach aufgehoben, dass Videoüberwachung gleich Sicherheit ist. Das Gleiche müssen wir bei den Geheimdiensten schaffen. Nächste Sache. Was ich hier mache, ist einigermaßen mutig. Also so weit ist es in Deutschland, dass ein Vortrag zu halten schon mutig ist. Weil tatsächlich merken wir, dass uns Leute anschreiben, seit wir diese ganz klar sagen, wir wollen Geheimdienste abschaffen und schreiben, ihr seid ja völlig überkandidelt, ihr seid ja völlig blöde, das unterstütze ich nicht mehr, tragt mich aus eurem Newsletter aus. Und auch meine Freundinnen und Freunde aus den Bürgerrechtsbewegungen haben eher so ein Feeling, der ist jetzt völlig durchgeknallt. Ich stelle mich trotzdem hier hin, weil ich den Mut habe, diese Gedanken weiterzubringen und auch zu versuchen, ein bisschen zu polarisieren. Und ich finde, dass dieser Mut notwendig ist. Es gab einen, oder er lebt noch, einen Menschen, Leo Luca Orlando. Er war Bürgermeister von Palermo und er war ein Kämpfer gegen die Mafia. Und er wurde dann gefragt, hey Mensch, du redest immer so laut gegen die Mafia. Mensch, die bringen dich doch um, wenn die wissen, dass du gegen die Mafia bist. Und er antwortete, und das fand ich total wunderschön, mit einer sehr klaren, logischen Gegenposition. Er sagte, die Mafia, die weiß sowieso, dass ich gegen sie bin. Aber all die Leute, die auch gegen die Mafia sind, die wissen es nicht, wenn ich es nicht deutlich sage. Und wenn ich es deutlich sage, ich bin gegen die Mafia, habe ich deren Support. Insofern, ich bin gegen Geheimdienste, ich will sie abschaffen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ganz wunderbar, würde ich sagen.